Heldin, dein Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen.
So schön, dass du da bist. Ich bin die Olivia von Glücksheldin und ich habe ein wahnsinnig spannendes Interview mit Christine von Moms Law geführt. Christine ist Rechtsanwältin für Mütter und beantwortet im Interview die Fragen, die ihr uns auf Instagram gestellt habt. Unter anderem erzählt sie, welche Rechte du als Wiedereinsteigerin hast nach der Elternzeit, was du beachten musst, wenn du dir Einkünfte in der Elternzeit auszahlen lassen möchtest, was du tun kannst, wenn du dich im Vergleich zu Kollegen unterbezahlt fühlst, wann du Anspruch auf Teilzeit oder Vollzeit hast und warum du bei Erschöpfung oder einem nahenden Burnout auf keinen Fall kündigen solltest. Hör auf jeden Fall weiter. Ich fand's mega spannend und habe für mich auch ganz viel rausgezogen. Und falls du jetzt gerade noch Hilfe brauchst, weil du dich so gar nicht gelassen fühlst, weil du nicht die Mama bist, die du sein kannst oder möchtest, dann melde dich jetzt noch schnell an. Unser kostenloser 5-Tages-Kurs, online natürlich, startet am 22. Februar. Genau, und ich verlinke dir das in den Shownotes natürlich. Oder du kannst auch auf www.glücksheldin.de gehen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser tollen Episode.
Christine, ich freue mich total, dich im Podcast zu haben. Schön, ja, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Das ist auch so ein interessantes Thema, was ihr macht, diese Burnout-Prävention.
Total. Ja, und bevor wir jetzt starten, ich kann es zwar gar nicht erwarten, aber trotzdem interessiert mich und wahrscheinlich auch unsere Hörerinnen, wer du bist. Willst du dich mal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also ich heiße Christine Herken, bin Mutter von 2 Kindern auch. Ich habe eine 10-jährige Tochter und einen 3-jährigen Sohn und bin von Beruf eben Rechtsanwältin. 2005 bin ich zugelassen worden als Rechtsanwältin und bin eigentlich seit Anfang an, schon während des Referendariats sogar, immer auf Arbeitsrecht spezialisiert gewesen. Ich sage ja immer gerne, wer sich scheiden lassen will, bitte nicht bei mir. Also ich bin tatsächlich absolut spezialisiert, was sich auch anbietet bei Anwälten. Und ich habe eigentlich eine sehr vielfältige Karriere hinter mir. Also ich bin nicht immer Rechtsanwältin gewesen. Ich bin als Rechtsanwältin gestartet in einer mittelgroßen Kanzlei in Köln und habe dann aber relativ schnell auch auf Unternehmensseite gewechselt. Also sprich, ich habe 3 verschiedene Unternehmen kennengelernt, auch sehr intensiv, bin da auch in Führungspositionen gewesen. Leiterin Recht und Personal war meine letzte Position, kenne sowohl den Handel als auch das produzierende Gewerbe, als auch zum Schluss eben in der Position habe ich ein deutsches Forschungsinstitut rechtlich und personalrechtlich vertreten und beraten und habe dann eigentlich auch ehrlich gesagt nie das Bedürfnis gehabt, wieder Rechtsanwältin zu werden. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt auf dieser Seite, aber ich hatte schon in meiner ersten Elternzeit wirklich das Problem, dass ich mich furchtbar in diesen Kinderkursen und Babykursen darüber aufgeregt habe, was Mütter mir für Geschichten über ihren Wiedereinstieg erzählt haben. Und das war dann auch immer so, dass ich mich ganz schlecht wirklich zurückhalten konnte. Und dann habe ich relativ spät, also meine Tochter ist ja 10 und habe dann 7 Jahre später nochmal einen kleinen Sohn bekommen und habe eigentlich feststellen müssen, dass sich in diesen 7 Jahren überhaupt gar nichts verändert hatte. Also es waren die gleichen Geschichten, es war genau dasselbe und eine sehr gute Freundin von mir, die mit mir parallel das 2. Kind bekommen hat, da war das ihr erstes Kind, hat sich auch so furchtbar darüber aufgeregt, dass wir gesagt haben, eigentlich müsste man mal so einen Mini-Kurs machen. Also man müsste einfach Mütter mal aufklären, was ihre Rechte sind, damit solche komischen Gespräche gar nicht zustande kommen.
Ja, was waren denn solche Geschichten? Hast du da noch eine so im Kopf, die da in dem Kurs?
Ja, also es war so, also auch so wirklich so Glaubenssätze, die total falsch sind. Ne? Ja, ich hätte total gerne 2 Jahre Elternzeit gemacht, aber das geht ja nicht. Nach 2 Jahren habe ich ja keinen Anspruch mehr auf meine Stelle. Man muss ja nach einem Jahr zurück, wenn man auf die gleiche Position will. Das höre ich auch jetzt immer wieder. Oder auch so Sachen wie, was die Elternzeitplanung auch angeht. Ne? Ja, ich habe erst mal ein Jahr genommen und dann kann ich ja verlängern. Ist auch ein totaler Klassiker, also ein ganz großer Fehler, wenn man nicht nach einem Jahr wieder in Vollzeit arbeiten möchte. Kann ich vielleicht gleich noch mal was zu sagen. Und dann aber auch immer wieder, das regt mich bis heute furchtbar auf, dieser Satz, Ah ja, ich würde ja so gerne, ich war vorher Führungskraft, aber wenn ich jetzt zurückkomme, dann habe ich ja keinen Anspruch auf Führung mehr. Ich will nur Teilzeit machen, ich kann nur 30 Stunden. Das sind alles halt Dinge, die wirklich grundlegend falsch sind. Und ausschlaggebend war eigentlich der Fall, dass ich im Babymassagekurs eine Mutter hatte, die mir gesagt hat, sie hätte gekündigt jetzt, sie wäre gerne zurückgegangen in 20 Stunden nach der Elternzeit in ein wirklich riesengroßes Unternehmen. Und es wäre aber halt gar nicht gegangen und jetzt hätte sie gekündigt, weil was hätte sie auch machen sollen? Also da war die Elternzeit allerdings zu Ende, die hätte dann quasi wieder Vollzeit arbeiten müssen. Und jetzt hat sie selber gekündigt und jetzt hätte sie aber solche Probleme, weil sie eine Sperrzeit bei der Agentur für Arbeit hat, weil sie ja selber das Arbeitsverhältnis aufgegeben hat. Und da habe ich gedacht, so jetzt reicht's, habe dann mit meiner Freundin eben gesprochen. Und dann haben wir tatsächlich diese... einfach eine PowerPoint gemacht und haben gesagt, das sind die wichtigsten Basics, die ihr wissen müsst und sind damit in so eine Arztpraxis gegangen, die noch, also wirklich ein Kinderarzt, der einfach noch einen Raum hinten dran hatte und haben es einfach mal probiert. Aha. Dann hatten wir, weiß ich noch, 11 Teilnehmer im ersten Seminar, allerersten. Und die waren aber total begeistert, sind da rausgegangen, haben das sofort weiterempfohlen und im zweiten Seminar hatten wir dann schon, weiß ich jetzt nicht mehr, aber deutlich mehr Teilnehmerinnen. Und dann haben wir uns gedacht, ja, das ist wirklich, das muss mal jemand machen, ne? Hier im Raum. Dann haben wir gestartet.
Und so ist Moms Law entstanden.
Genau, und daraus ist die Marke entstanden.
Schön.
Also ich nenne das jetzt immer Marke Moms Law, weil dahinter steht natürlich, also inzwischen auch meine eigene Kanzlei. Ich bin jetzt seit knapp 2 Jahren selbstständig als Rechtsanwältin, was ich eigentlich nicht mehr sein wollte, aber jetzt bin ich es doch wieder.
Ja, ja.
Weil jetzt schließen sich natürlich auch die Beratungsmandate an. Du bist mit dem Kurs ja nicht fertig. Die Teilzeitanträge werden oft abgelehnt und dann müssen die Mütter halt auch eine Vertretung haben. Oder die Eltern. Darf ja nicht immer Mütter sein. Habe ich auch schon so häufig gehört.
Ich wollte nämlich gerade mal fragen, warum braucht denn eine Mutter extra eine Rechtsanwältin? Wieso, vielleicht etwas provokant, reicht es nicht für Eltern oder einfach für Menschen?
Ja, das ist wirklich eine tolle Frage, die du stellst. Und das ist auch, ich werde so oft auch wirklich fast angefeindet für den Titel Moms Law, ne? Dass es diskriminierend sei und dass es doch auch Väter betrifft. Und dazu sage ich immer, also erstmal betrifft es nicht alles Väter. Wir haben auch wirklich einen relativ großen Block Mutterschutz einfach in dem Seminar. Es gibt bestimmte Mutterschutzrechte, die stehen halt Männern nicht zu und Vätern. Und dann ist es halt immer noch so, dass der ganze überwiegende Teil der Diskriminierung bei der Frau stattfindet, weil tendenziell immer noch die Frau diejenige ist, die die längere Elternzeit nimmt, die den Teilzeitwunsch nach Ende der Elternzeit oder in der Elternzeit äußert. Natürlich, wenn ein Vater jetzt hingeht, und ich habe auch Fälle, habe gerade gestern noch mit einer Bekannten beim Spazierengehen drüber gesprochen, die sagte, ja, bei uns war es wirklich umgekehrt. Mein Mann wollte Teilzeit machen und hat ein Jahr Elternzeit gemacht und hat sofort am ersten Tag danach die Kündigung bekommen. Also das hat nicht unmittelbar was mit dem Geschlecht zu tun und mit der Mutterrolle, aber es hat damit was zu tun, dass Mütter überwiegend in diese Care-Rolle reingehen und die Versorgung dann übernehmen des Kindes. Und daran schließt sich dann die Diskriminierung an. So kann man es vielleicht sagen.
Sehr interessant. Aber es ist eine Diskriminierung da.
Ja, 100%.
Okay.
Definitiv. Ich finde, dass das auch, wenn wir gleich nochmal irgendwie zu bestimmten Fällen kommen, dass es auch bestimmte Anfragen von Frauen, also dieses ganze Mindset, das auch Frauen haben, wenn sie ein Kind bekommen haben, dass sie sich teilweise wirklich schon entschuldigen, dass sie einen Teilzeitantrag stellen, obwohl es ja klar im Gesetz stehen. Und Männer das gar nicht haben. Wenn die 2 Monate Elternzeit in Anspruch nehmen, ist ja auch so, dann werden die noch gefeiert.
Jubelt, ja.
Ja, was ein toller Vater. Und mein Gott, und um Himmels Willen, wenn er dann mal 7 Monate nimmt, dann fallen ja wirklich alle vom Stuhl. Ist ja der Kindergarten oder der Spielplatz in heller Aufregung.
Ja.
Also, und ich erlebe das auch immer wieder selber. Ne? Also ich selber in meiner Siedlung, mein Mann geht, wir teilen uns sehr viel und mein Mann geht auch viel mit den Kindern raus und zum Spielplatz. Ich werde immer wieder darauf angesprochen, wie viel mein Mann denn macht und was das für ein toller Vater ist. Ich hab noch nie einer beglückwünscht, weil ich um 3 auf dem Spielplatz stand. Ne? Das ist
Wahnsinn.
Echt faszinierend, dass sich da nichts tut.
Ja, im Gegenteil. Ich werde manchmal so gefragt, ach, bist du auch mal wieder auf dem Spielplatz?
Ja, genau.
Ja, es ist, und im Kindergarten immer, sagt der Mama, und meine Kinder sagen dann schon immer, weil der Papa hat meine Pausenbrotbox gepackt. Also es ist glaube ich, immer.
Ich kriege Zettel aus dem Kindergarten, wo drin steht, bitte deine Mama das auszufüllen. Ja. Das gebe ich direkt an meinen Mann weiter. Ich habe 3 Anläufe gebraucht, um meinen Mann in die WhatsApp-Gruppe zu kriegen. Und jetzt habe ich es auch nur geschafft, weil ich selber ausgetreten bin. Jetzt
ist er drin. Ja, es ist noch sehr verfahren. Ja, total. Aber ich glaube, wir kommen immer mal wieder drauf. Lass uns doch mal, weil wir haben ja auf Instagram gesammelt, also Fragen von unserer Community gesammelt, die sie an sich haben.
Ja.
Und ich stelle gleich mal die erste. Und es ist, ich arbeite aktuell in Teilzeit, weil noch Elternzeit. Habe ich irgendwann wieder Anspruch auf Vollzeit?
Ja, unbedingt hast du wieder Anspruch auf Vollzeit. Also man muss vielleicht dazu mal sagen, es gibt ja 2 verschiedene Teilzeitansprüche nach deutschem Recht. Und zwar kann ich einmal Elternzeit nehmen und in Vollfreistellung bleiben oder kann auch in dieser Elternzeit in Teilzeit arbeiten. Da gibt es einen Rechtsanspruch, der steht im BEEG, Bundeselternzeit und Elterngeld- und Elternzeitgesetz. Mhm. Und es gibt aber eben auch einen Teilzeitanspruch nach der Elternzeit. Ich nenne das immer gerne die Teilzeit für den Hund, weil das einfach so im Kopf verankert bleibt. Das heißt, wenn die Elternzeit endet, dann bin ich grundsätzlich erstmal verpflichtet, wieder in Vollzeit zu arbeiten, weil mein Vertrag ja wieder aufpoppt nach der Elternzeit in Vollzeit. Mhm. Aber ich kann den allgemeinen Teilzeitanspruch nach Teilzeit- und Befristungsgesetz geltend machen. Mhm. Und deshalb sage ich auch immer allen, oder ist mir auch ein ganz großes Anliegen, den muss ich 3 Monate vor Ende der Elternzeit eingereicht haben. Das heißt, egal, ob ich die Elternzeit nochmal verlängern will oder nicht, jeder ist beraten, wenn er sich 4 Monate vorher eine Frist in den Kalender setzt,
wo
die Elternzeit endet, um dann nochmal konkret zu überlegen, was will ich jetzt machen. Mhm. Und was auch noch ganz wichtig ist zu wissen, ich kann diesen Teilzeitantrag dann eben stellen. Der kann auch nur aus betrieblichen Gründen, also nur sehr schwer abgelehnt werden. Die Voraussetzung ist aber, dass der Arbeitgeber 15 Arbeitnehmer beschäftigt, also mehr als 15 Arbeitnehmer sogar. Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich quasi keinen Teilzeitanspruch. So kann man es kurz zusammenfassen.
Ah, okay.
Und ganz wichtig ist, dass es die neue, also neu ist jetzt auch nicht mehr seit 2019, die Brückenteilzeit gibt. Also früher war das so, wenn dann die Elternzeit zu Ende war, dann habe ich als Mutter oder auch als Vater, sage ich mal, 20 Stunden vielleicht beantragt, weil ich in Teilzeit arbeiten wollte. Und dann kam ich irgendwie nie wieder hoch. Ich hatte nie einen Anspruch, wieder mal höher zu kommen in meinen Stunden. Und jetzt gibt es die sogenannte Brückenteilzeit, die mir ermöglicht, eigentlich nur in einem Zeitraum von zwischen 1 und 5 Jahren nur auf Teilzeit zu gehen und danach wieder in mein Vollzeitarbeitsverhältnis zu gehen.
Also ach so, aber die muss ich beantragen?
Die musst du genauso beantragen wie die normale Teilzeit, ne? Also diesen normalen Teilzeitanspruch für den Hund in Anführungsstrichen. Aber du kannst die eben befristen. Du kannst jetzt sagen, ach, weißt du was, ich mache erstmal nur 3 Jahre und danach gehe ich wieder in Vollzeit. Und es gibt auch so ganz schöne Kombinierungsmodelle. Du kannst nach diesen 3 Jahren dann zum Beispiel, wenn du noch das 3. Jahr Elternzeit hast, könntest du wieder 1 Jahr Elternzeit und Teilzeit machen. Und danach könntest du wieder 5 Jahre Brückenteilzeit beantragen.
Ach komm.
Wichtig zu wissen ist allerdings die Brückenteilzeit, da brauche ich noch mehr Arbeitnehmer. Also es geht wirklich nur in größeren Unternehmen ab 45 Mitarbeiter und dann staffelt sich das hoch.
Ah, okay.
Ab 200 Mitarbeitern im Unternehmen ist es wirklich so, dass jeder einen Anspruch auf Brückenteilzeit hat.
Okay, aber jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich wurde neulich gefragt, ob ich wieder in Vollzeit arbeiten möchte, weil meine Elternzeit eben nach 3 Jahren zu Ende war. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte in Teilzeit bleiben. Mhm. Dann habe ich es praktisch versaut. Oder habe ich noch?
Ja. Also wenn du jetzt keinen Brückenteilzeitantrag gestellt hast ich nehme jetzt an, du hast einfach eine Teilzeitvereinbarung mit deinem Arbeitgeber unterschrieben und die ist wahrscheinlich nicht befristet, sondern die ist dauerhaft. Jetzt muss man aber dazu sagen, ich muss das natürlich auch nicht machen. Also wenn du jetzt sagst, ich habe 3 Kinder und ich weiß eigentlich sehr sicher, weil ich nebenbei noch andere Sachen mache, die mich auch noch sehr auslasten, ich möchte eigentlich auch in 5 Jahren nicht wieder in Vollzeit oder nicht zwingend oder wenn es passt, dann ja und wenn nicht, dann nicht. dann muss ich natürlich auch keinen Brückenteilzeitantrag stellen. Ne?
Ja.
Also im Gegenteil, dann habe ich vielleicht, also es gibt auch Frauen, die mir sagen, boah, ich bin so froh, wenn ich dauerhaft in 20 Stunden bin, ich will nie wieder mehr arbeiten.
Mhm.
Und dann ist das total, dann wäre es sogar kontraproduktiv, weil dann musst du ja in 5 Jahren, wenn die Befristung endet, wieder darüber diskutieren, ob du in Teilzeit bleiben kannst. Also das ist wirklich eine sehr individuelle Sache. Ne? Da muss
aber es ist trotzdem spannend, ja, wenn ich dann wieder weiß, ich möchte Vollzeit, aber ich möchte diesen Anspruch behalten, dass ich dann das so beantragen muss. Ja.
Genau, richtig. Sehr spannend. Einfach, dass man weiß, dass es das gibt und dann kann man sich das in Ruhe überlegen. Ne?
Ja, ja, Wahnsinn. Ja, es ist, man muss da einiges wissen. Sehr spannend. Ja. Okay, nächste Frage. Wieder Elternzeit. Ich bin mit 15 Stunden nach der Elternzeit wieder eingestiegen. Jetzt möchte mein Chef, dass ich Stunden erhöhe. Ansonsten droht mir ein Posten, wo ich nur abarbeiten soll. Welche Rechte habe ich?
Ja, welche Rechte habe ich? Also in dem Fall ist es ja so, dass du schon 15 Stunden wieder zurück bist. Und ich nehme jetzt, ich schließe aus dieser Anfrage schon wieder zurück auf der alten Stelle, die ich vorher hatte. Und wenn dem so ist, dann kann überhaupt niemand von mir verlangen, dass ich jetzt mehr Stunden mache, weil ich habe ja 15 beantragt, die sind bewilligt worden. Offensichtlich geht es ja auch, ich arbeite jetzt in den 15 Stunden.
Ja.
Oder ist es anders gemeint? Warte mal, jetzt muss ich mal gucken, nicht, dass ich was Falsches hier erzähle. Oder ist es so gemeint, dass ich mehr kommen soll, weil ansonsten droht mir ein Abarbeitungsposten?
Ja, ja, der Chef sagt, so habe ich es verstanden, dass diese Frau mehr arbeiten soll.
Ah ja, dass sie gar nicht
mehr anliegt.
Ja, das ist nämlich
der Klassiker. Ich kann nur 15 Stunden.
Ja, ja. Das ist nämlich auch der Klassiker. So unter dem Motto, wenn du nur 15 kommst, dann setze ich dich auf eine Abarbeitungsstelle, komm noch 30, dann kriegst du deinen Job von vorher wieder.
Genau.
Also ich habe immer einen Anspruch, egal welcher Teilzeitanspruch es ist, auf meine vorherige Tätigkeit oder eine vergleichbare Tätigkeit. Und die Frage ist ja immer, was ist eine vergleichbare Tätigkeit? Also ich habe da wirklich jetzt mehrere Fälle zu. Das finde ich auch sehr interessant in der Entwicklung, dass Frauen auf einmal, ich sage jetzt immer Frauen, weil meine Mandantin immer Frauen sind, also nicht, ich würde auch gerne mal ein Mann sein, dann würde ich auch mal darüber erzählen.
Kannst du ruhig sagen, wir machen ja auch nur was für Mütter.
Ich weiß, ich sage nur immer gerne dazu. Also ich vertrete auch jeden Mann, der die Problematik hat.
Mhm.
Aber tatsächlich ist es so, dass ich jetzt mehrere Fälle habe, wo das im Vorhinein schon ein Problem wird. Ne? Also ganz konkret habe ich jetzt eine HR-Business-Partnerin vertreten. Das sagt wahrscheinlich jedem was, HR-Business-Partner, das ist ja schon eine sehr eigenverantwortliche und auch im Hierarchielevel relativ hohe Position im
Unternehmen. Also im Personal, kann man sagen,
genau, oder? HR-Business-Partnerin im Personal. Also du bist quasi ein eigener Ansprechpartner für deine Business-Units und suchst für die das Personal und schreibst auch mal eine Abmahnung und entscheidest auch wirklich mit, wer wird jetzt entlassen, wenn es Entlassungen gibt und so weiter. Also sehr eigenverantwortlich. Man muss schon eine gewisse Seniorität haben.
Mhm.
Hast aber in der Regel keine disziplinarische Mitarbeiterführung. Weil dann ist es ja immer ganz einfach. Wenn ich 10 Leute vorher im Team hatte, bin ich Führungskraft, dann muss ich auch wieder eine Führungsposition bekommen. Dann kann es vielleicht sein, dass ich nur 7 Leute im Team habe und nicht mehr 10, aber mir kann keiner meine Führungsposition nehmen. Und in diesem Fall fand ich es eben relativ schwierig, aber angeboten wurde dann eine Recruiting-Stelle. Also genau mit dieser Argumentation. Ne? Also Businesspartner kannst du nur mit 30 machen. Wenn du jetzt 20 kommen willst, dann stecke ich dich ins Recruiting. Und dann war halt relativ, dann sind wir schon sehr früh in diese Kampfstellung gegangen und haben gesagt, nee, ist nicht vergleichbar. Und dann der Arbeitgeber immer, doch, da sind auch noch Projekte dabei. Und dann kam aber raus, dann habe ich eine Stellenbeschreibung angefordert und habe gesagt, ich möchte jetzt mal wissen, was das für Projekte sind. Ja, und am Ende ist es wirklich sehr hakelig geworden. Also es war aus meiner Sicht nicht vergleichbar und ich habe dann sehr nachdrücklich, aber weil die Mandantin das auch wollte, das mache ich natürlich nur mit Einverständnis des Mandanten, aber wir haben eben sehr klar und sehr deutlich gesagt, dass wir auf jeden Fall eine Klage auf vertragsgemäße Beschäftigung einreichen werden, wenn denn wirklich diese Recruitingstelle übergeben wird, weil unseres Erachtens das nicht vergleichbar ist und das müsste dann im Zweifel eben ein Gericht entscheiden. Das haben wir natürlich auch deshalb gemacht, weil eine Trennung nicht unangestrebt war, so will ich es jetzt. Also da ging es auch tatsächlich um die Höhe der Abfindung. Das sind dann natürlich manchmal prozesstaktische Gründe, warum man auch eher unbequem wird und sagt, können wir ja mal machen. Aber was meinst du, was das für eine Wirkung hat im Unternehmen, wenn wir so einen Präzedenzfall mal am Ende gewinnen und dann kannst du dich aber mit deinen anderen 45.000 Müttern auch noch auf der Ebene rumschlagen. Also man kann unfassbar viel machen, aber es läuft halt häufig dann auf eine Trennung hinaus. Und das muss man wissen. Nicht immer, aber häufig.
Spannend. Und wenn man vorher Führungskraft war, dann hat man auch den Anspruch,
ja,
egal wie viele Stunden man wieder zurückkommt.
Egal wie viele Stunden. Paragraph, jetzt weiß ich es gar nicht, ich glaube 6 oder 4, vertue ich mich immer, Teilzeitbefristungsgesetz, steht wortwörtlich drin. Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer Teilzeit auch in leitenden Positionen zu gewähren.
Okay.
Und Teilzeit ist alles, was nicht Vollzeit ist. Da gibt es keine Mindeststundenzahl. Bitte, was hast du?
Nee, ich habe nur gerade gemerkt, dass ich da auch ein paar Rechte gehabt hätte, die ich nicht in Anspruch genommen habe nach meiner Wiederkehr, ja, mit dem dritten
Kind. Das ist nicht die einzige, kann ich dir sagen.
Ja, ja. Also genau, mir wurde nämlich gesagt, ich darf nicht mit 20 Stunden wieder meine, also praktisch die Führung des Teams übernehmen. Ja.
Ja. Ich würde mich aufs Fenster lehnen und sagen, dass das mehr als jede zweite Mutter hört in Führung. Wirklich, ist so. Und es ist einfach schlicht falsch.
Wahnsinn. Mhm. Ja, ich habe mich dann für Glücksheldin entschieden. Also für mich war es dann gar nicht so schlecht, aber ich wusste das tatsächlich nicht. Ich bin sehr dankbar, dass ich es jetzt weiß. Ich hoffe, wir helfen
gerade. Aber das hat dich zu einem guten Weg geführt. Das ist ja, dass die Frauen mit Potenzial landen. Es ist ja auch noch so dumm von Arbeitgeberseite aus, ne? Weil viel Potenzial auch verloren geht dadurch.
Ja, ja, das Team gibt es jetzt nicht mehr. Ja. Also. Okay, genau. Jetzt haben wir noch eine spezielle Frage. Und zwar, pass mal auf, jetzt müssen alle gut zuhören. Darf ich als Selbstständige über Drittanbieter in der Elternzeit mit Basiselterngeldbezug Umsätze machen und mir die Gutschrift vom Anbieter erst nach meinem Elterngeldbezug auszahlen lassen? Also ohne, dass ich dadurch Elterngeld zurückzahlen muss. Also sie fragt praktisch, ob sie sich...
Du willst aber während des Elterngeldbezuges machen. Verstehe ich das richtig?
Nee, sie will sich es nach dem... Also nach dem Elterngeldbezug auszahlen lassen, so verstehe ich, aus taktischen Gründen, um dann eben nicht...
Genau, aber die Tätigkeit will sie machen, während sie das Elterngeld bezieht. Ne? Das ist das, was so ein bisschen tricky ist an der Frage.
Genau, sie will das praktisch jetzt machen, dieses...
Ja, ich verstehe das schon.
Genau, selbstständig und dann das Geld sich später auszahlen lassen, ja.
Ja. Also, vorweg möchte ich mal schieben, dass ich... es gibt ja ganz viele Elterngeldberatungen. Ich weiß, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Habt ihr bestimmt auch schon mal in einem Podcast gehabt. Es gibt ja die Elterngeldhelden oder ich arbeite zusammen mit Pinke und Penz, aber jetzt im Kölner Raum. Das sind in der Regel Vermögensberater, die sich komplett auf das Thema Elterngeld spezialisieren. Und ich arbeite wirklich mit einigen da auch zusammen, die dann genau solche Sachen manchmal fragen. Ne? Wie sieht es denn da jetzt rein rechtlich aus? Weil auf den ersten Blick hört sich's ehrlich gesagt nach Sozialbetrug an. Ne? Ich will was machen während der Elternzeit, aber ich will es mir irgendwann anders ausbezahlen lassen. Und wenn ich es jetzt aber auf den ersten Blick richtig erfasse, ist es das nicht zwingend. Und zwar deshalb, weil ich das sogenannte Zuflussprinzip im Elterngeldbezug habe. Also sprich, beim Elterngeld sowohl bei der Berechnung als auch selber bei der, also bei, ne, wenn ich die Berechnungsgrundlage bilde, was fließt eigentlich alles mit rein? Aber auch wenn es um dieses Thema Hinzuverdienst geht, habe ich immer das harte Zuflussprinzip. Also wichtig ist immer, wann kommt die Kohle bei mir an und nicht, wann habe ich sie eigentlich erzielt.
Aha.
Also zum Beispiel das Negativbeispiel ist dieses Beispiel mit der Photovoltaikanlage. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Also wenn du so eine Solaranlage auf dem Dach hast, hast du ja in der Regel einen Gewerbebetrieb, wenn du ein Eigenheim gekauft hast. Aha. Und wenn du aber auch Strom einspeist ins Netz, bekommst du dafür ein bisschen Geld, ne, vom Stromanbieter. Und das ist eine Gewerbeeinkunft. Also das ist quasi eine Einkunftsart, die du hast. Und wenn du die wenn das zufällig während des Elterngeldbezugs ausgeschüttet wird, dann ist das ein Hinzuverdienst. Dann wird dir das quasi zugerechnet. Weil viele wissen das eben gar nicht, ne?
Ja.
Jetzt mal ganz kurz zum Basics Elterngeld. Ich bekomme, wenn ich ganz viel Geld verdiene, ja maximal 1.800 Euro Elterngeld im Monat. Jetzt nehme ich mal an, ich verdiene aber auch ein bisschen was, Teilzeit in Elternzeit arbeite ich. Und dann ist es so, ich gucke mir an, was habe ich vorher verdient. Das ist ja gedeckelt auf 2.770 Euro. Und mal angenommen, ich verdiene jetzt 1.000 Euro Elterngeld, also Hinzuverdienst während des Elterngeldbezuges, dann habe ich noch eine Differenz von 1.170 Euro. Und dann bekomme ich nur noch auf diese Differenz den Elterngeldsatz, die 65%. Das ist so das Grundprinzip. Also mit anderen Worten, wenn sie sich diesen Hinzuverdienst ausbezahlen lässt, in der Zeit, in der sie das Basiselterngeld bezieht, hat sie wahrscheinlich hohe Nachteile. Das ist ja oft die Überlegung, lasse ich es lieber, weil dann bleibt ja am Ende nichts übrig und ich arbeite ganz viele Stunden.
Ja, ja.
Und jetzt ist, aber zum einen kann man Elterngeldbezug in einem Jahr auch unterbrechen. Und das machen halt auch wirklich sehr viele Selbstständige, die dann einfach sagen, es gilt ja das Zuflussprinzip. Und wenn ich jetzt 5 Monate Elternzeit beziehe und dann mache ich mal einen Monat Pause und in dem Monat zahlen meine Kunden meine selbstständigen Rechnungen, dann fließt mir in diesem einen Monat, wo ich gar kein Elterngeld beziehe, eine Menge Geld zu. Und im nächsten Monat, dann gehe ich wieder hin und nehme weiterhin mein Elterngeld an. Und sowas, also ich sage das ganz bewusst so, ich will jetzt keine Rechtsberatung in diesem Fall machen, weil dafür weiß ich zu wenig, was genau ist jetzt der Drittanbieter. Aber was ich sagen kann, ist, dass sich in meinen Augen da eine Beratung lohnt, weil es sich auf den ersten Blick für mich so anhört, als könnte man wirklich mit legalen Mitteln dazu kommen, dass ihr viel von dem Geld erhalten bleibt, ohne dass man eben Sozialbetrug begeht. Das ist natürlich wichtig an der Stelle.
Ja.
Aber das sind sehr spezielle Fälle und da muss man sich beraten lassen. Das kann man nicht einfach nach einem Podcast irgendwie entscheiden. Aber es gibt solche Modelle und das ist mir halt wichtig zu sagen. Ne?
Okay, genau. Also nochmal ganz kurz zusammenfassend. Es ging jetzt gerade, weil es schon teilweise, also ich finde es sehr komplex, wenn man jetzt gerade gar nicht in der Materie steckt, darum, wenn man gerade Elterngeld bezieht und also Einkünfte aus der Selbstständigkeit hat, die vielleicht nicht monatlich sind, sondern einmal, weil man irgendwas macht, wie zum Beispiel ein Seminar oder einmalig und dann diese Einkünfte, wann soll ich die mir hinlegen und genau.
Okay. Und wirklich, also eine Elterngeldberatung, ich kann da wirklich einen Alexander Nast, mache ich auch immer gerne empfehlen, weil der wirklich einen sehr, sehr guten Durchblick hat. Der macht übrigens auch ein tolles Seminar für, ich glaube, auch 15 Euro. Und man kann sich super informieren in diesem Seminar. Das bietet sich an. Pinke und Penz, ich möchte mal darauf hinweisen. Das macht
das verlinken wir doch, oder?
Ja, verlinkt ihr das? Das weiß ich
nicht. Das verlinke ich in den Shownotes, kein Problem.
Achso, okay, alles klar. Machen wir dann im Anschluss.
Ich habe noch kein Elterngeld. Vertreter.
Ja, lad mal den Alex ein, der macht es sehr, sehr anschaulich und sehr gut. Ist auch interessant für einen Podcast, solche Fälle.
Okay, ja, mache ich. Okay, jetzt kommt was ganz Langes. Ich versuche es ein bisschen zu kürzen. Also es geht um eine Rechtsreferendarin, die in Bayern lebt und die, kurz gesagt, keinen Anspruch auf Teilzeit hat. Also es gibt keine Teilzeit für sie als Mutter. Und sie müsste jetzt ewig lang dahin fahren zu ihrer Ausbildungsstätte, 4 Stunden, aber schafft es mit den Kinderbetreuungszeiten so gar nicht. Betreuung gibt es nicht, Großeltern gibt es nicht. Es macht für sie gar keinen Sinn, wegen 3 Stunden Ausbildungszeit nach München zu fahren. Genau, sie sagt selber, ist sehr speziell. Aber ich glaube trotzdem, dass es einige andere in anderen Bereichen so haben. Genau, was macht man, wenn der Arbeitgeber keine Teilzeit akzeptiert?
Ja. Also ganz ehrlich, man macht da leider nichts. Das ist wirklich, das ist ein ganz großes Problem und auch wirklich in meinen Augen verbunden mit diesen verkrusteten Strukturen, die wir auch gerade in Jura ja und im Rechtswesen haben. Also ganz veraltete Strukturen, oft noch veraltete Rollenverhältnisse, das ist leider so. Das ist bei Medizinern und Juristen irgendwie besonders schlimm in meinen Augen. Und das ist ein Thema, was ganz stark diskutiert wird, aber vielleicht mal zum rechtlichen Hintergrund. Dieser Teilzeitanspruch, von dem ich eben gesprochen habe, der gilt für Arbeitnehmer, der gilt nicht, Arbeitnehmerin, der gilt nicht für Auszubildende. Und was ist ein Referendar? Also in einigen Ländern, weiß ich jetzt nicht, sind es, glaube ich, noch verbeamtete Positionen, aber in NRW ist es ganz sicher keine Verbeamtung und in Bayern bin ich mir sehr sicher auch nicht. Ist es ein öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis, so nennt sich das. Und ich habe eben nicht diesen Teilzeitanspruch. Und ich habe, falle aber auch mit diesem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis nicht unter das BBIG, unter das normale Bundesausbildungsgesetz. Also wie jetzt zum Beispiel jemand, der eine Handwerkerausbildung macht oder eine Friseurausbildung. Auch da ist inzwischen schon ein Teilzeitanspruch verankert. Und für die Referendare, sowohl für die Juristen, aber noch viel mehr für die Lehrer, wird das ohne Ende diskutiert. Es gibt auch Gesetzesvorlagen dazu, die wieder zurückgezogen wurden. Also die leider traurige Antwort ist, im Moment kann sie nichts rechtlich machen. Sie kann da nichts einklagen, sondern es einfach nur lassen, im Zweifel. Okay. Aber ich glaube, dass es kommen wird. Und deshalb lohnt es sich vielleicht, es einfach ein, zwei Jahre aufzuschieben und dann nochmal zu versuchen.
Ja, ja. Okay, jetzt kommt eine Frage, die auch Corona-spezifisch ist, aber nicht nur. Und zwar, was soll ich tun, wenn mein Arbeitgeber immer genervter wird von meiner häufigen Fehlzeit aufgrund von Kinderkrankheitstagen und eigenen Krankheitstagen? Und das in der Probezeit, mal abgesehen von Zeiten der Pandemie. Also ist ganz wichtig, das gilt ja auch sonst, dass wir Mamas mal krank sind oder unsere Kinder. Aber auch, genau, aber auch dann. Was, wenn man nicht das Arbeitspensum schafft, aufgrund von Homeoffice und Kindern zu Hause?
Also ich muss das noch mal eben kurz Revue passieren. Da stecken für mich irgendwie zwei Fragen drin. Ne? Das ist irgendwie einmal diese Frage, ich bin, oder diese Sorge, ich bin in der Probezeit und bin irgendwie dauernd krank, beziehungsweise mein Kind und ich fehle viel und mein Arbeitgeber ist genervt. Das ist natürlich auf Deutsch gesagt...
Stimmt, es sind zwei Fragen, ja.
Ja, ne? Das sehe ich auch so.
Wenn ich das Arbeitspensum nicht schaffe, ist ja nochmal eine Frage, ja.
Genau. Ich habe einmal diese Situation, dass ich mich in der Probezeit befinde und unabhängig von der Pandemie jetzt vielleicht häufig krank bin, weil der dauernd irgendwelche Viren mitbringt aus dem Kindergarten, mein kleiner Sohn oder meine kleine Tochter. Dann habe ich in der Probezeit habe ich immer ein Problem. Also weil es kann mir jemand grundlos kündigen, also ohne Angabe von Gründen. Und solange er nicht sagt, das ist, weil du Kinder hast, weil dann wäre es wieder diskriminierend und dann könnte man über die Unwirksamkeit der Probezeitkündigung nachdenken. Aber so blöd ist ja niemand. Wenn du einfach die Kündigung bekommst, bekommst du die. Mhm. Das heißt, das ist blöd. Man muss sich in der Probezeit schon extrem anstrengen, nicht unangenehm aufzufallen. Und da sind häufige Fehlzeiten natürlich sehr unangenehm und können zu einer Probezeitkündigung führen. Das ist einfach so. Und da kann man nichts gegen machen, außer schnell nochmal schwanger zu werden. Dann bin ich ja auch in der Probezeit unkündbar. Vielleicht mal nur als Tipp am Rande.
Super, was du für Tipps hast.
Ja. Aber sonst kann ich nicht viel machen, außer ja, um Verständnis zu bitten.
Und es gibt auch keine, also jetzt aufgrund der Pandemie, keine Zusatzregelung.
Nein, und es gibt auch keine Sonderkündigungsrechte für Mütter, Eltern aufgrund der Pandemie in Probezeiten. Die Probezeit ist dafür da, dass man sich eben entscheiden kann, ob man mit dem Arbeitnehmer weiterhin zusammenarbeiten möchte oder nicht, oder der Arbeitnehmerin. Deshalb ganz klare Antwort da, ist heikel.
Ja.
Und das Zweite ist, was mache ich denn, wenn ich im Homeoffice das nicht schaffe, mit den Kindern zu Hause? Und da könnte ich jetzt wirklich stundenlang beim Glas Rotwein drüber referieren, weil da habe ich mich wirklich extrem mit auseinandergesetzt. Ja. Wir haben ja einen Anspruch nach dem Infektionsschutzgesetz, der greift, wenn eine Einrichtung geschlossen ist und ich meine Kinder deshalb zu Hause habe und die betreuen muss. Dann kann ich quasi sagen, ich kann jetzt nicht arbeiten. Und zwar auch nicht im Homeoffice. Das wäre meine Auffassung, das ist aber nicht die Auffassung des Gesetzgebers. Und deshalb möchte ich jetzt diesen Entschädigungsanspruch nach Infektionsgesetz in Anspruch nehmen. Da ist man relativ sicher, dass sobald eine Notbetreuung eingerichtet ist, und die ist ja überall im Moment eingerichtet, dieser Anspruch nicht greift. Und deshalb hat ja Frau Giffey sich hingestellt und die sogenannten Kinderkranktage ausgeweitet. Das habt ihr sicherlich, hast du sicherlich auch gehört.
Ja.
Also was bedeutet das? Ich bekomme jetzt nicht mehr 10 Kinderkrankentage für 2021, sondern 20 pro Kind. Also sprich, bei zwei Kindern bin ich schon bei 40 und die bekommt auch jeder. Die bekommst du und die bekommt dein Mann. Und die bekomme ich auch, wenn ich im Homeoffice bin und auch, wenn die Notbetreuung angeboten wird, wenn ich denn gesetzlich krankenversichert bin. Also sprich, bevor ich wirklich total zusammenbreche, würde ich jedem, der gesetzlich und dessen Kinder gesetzlich versichert sind, empfehlen, diese Kinderkrankentage in Anspruch zu nehmen, weil genau dafür sind sie da. Ja. Ich kann übrigens auch alle 20 Tage für Schließung der Kita nehmen. Ich muss jetzt nicht sagen, 10 nehme ich für Kind krank und 10 nehme ich für Schließung der Kita, sondern ich kann alle 20 Tage pro Kind für diesen Zweck, die Kita ist geschlossen und ich bin zu Hause im Homeoffice und muss beides vereinbaren, in Anspruch nehmen. Ja? Also gibt es bestimmte Voraussetzungen. Ich habe da was zugeschrieben auf Instagram, da kann man sich das nochmal durchlesen. Ich will jetzt nicht alle Voraussetzungen runterrattern, aber die Möglichkeit gibt es. Und ansonsten, wenn du dein Arbeitspensum nicht schaffst, hast du Pech. Ne? Das ist ja genau das Problem, was wir gerade haben als Familie. Also ich konkret auch, du wahrscheinlich konkret auch. Das haben wir irgendwie im Moment alle. Da kann man nur auf Verständnis des Arbeitgebers hoffen. Und deshalb bitte eher die Kinderkrankentage einreichen, als es allen recht machen zu wollen und am Ende selber dabei drauf zu gehen. Thema Burnout-Prävention.
Ja, da sind wir wieder beim Glückshelden-Thema. Ja. Sehe gerade, dass wir diese Frage auch, glaube ich, gar nicht drin haben. Was ist denn, wenn ich jetzt am Ende bin, wenn ich erschöpft bin und nicht mehr, also wann kann ich da, also welche Rechte habe ich da von meinem Arbeitgeber? Kann ich mich da einfach länger krank schreiben lassen oder?
Ja, nee, ich kann mich jetzt aufgrund der Pandemie nicht länger krankschreiben lassen. Also es gelten halt genau die gleichen Krankheitsregelungen, die sonst auch gelten. Aber das sind ja auch schon mal ein paar. Also ich denke, wenige von uns nutzen die aktuell geltenden Krankentage aus. Das sind in der Regel ja 6 Wochen Entgeltfortzahlungen, die ich habe. Also schon gesetzlich geregelt, 6 Wochen Entgeltfortzahlungen. Es gibt sogar viele Unternehmen, die zahlen noch darüber hinaus. Und nach diesen 6 Wochen volle Entgeltfortzahlung bekomme ich ja, ich glaube, 18 Monate sind das sogar Krankengeld. Also sprich auch, und man muss es dann vielleicht einfach in Anspruch nehmen, weil ich meine, keiner weiß es besser als du. Auch eine psychische Erschöpfung oder eine Überbelastungserschöpfung ist eben, kann eine Krankheit sein. Damit kann ich mich krank schreiben lassen und das kann auch sehr viel Sinn machen. Ich kann natürlich dann darüber hinaus Kuren, ne, Mutter-Kind-Kuren beantragen. Ich bin ja ein Verfechter von Mütterkuren ohne Kind, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass die wirklich mal entspannen würden.
Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen mit Kind.
Aber nee, ist auch. Aber ne, es gibt viele Möglichkeiten. Wir sind da sozial schon gut abgesichert in Deutschland. Das kann man nicht anders sagen. Man muss es einfach nur in Anspruch nehmen dann auch. Ne? Man braucht natürlich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Aber zusätzliche Regelungen gibt es nicht.
Ja. Ach, ich habe jetzt gerade viel natürlich zu tun mit Mamas, die am Ende sind und auch so Sachen sagen wie, dann muss ich jetzt kündigen.
Nein, keiner kündigt. Da kann ich mich so drüber aufregen. Ich verbiete jedem, der diesen Podcast hört, wegen Erschöpfung zu kündigen. Wirklich, bitte kündigt nicht. Das ist genau das, was ich eben erzählt habe. Ihr bekommt die Sperrzeit bei der Agentur für Arbeit. Ihr bekommt 3 Monate kein Geld. Ihr bekommt keine Unterstützung. Also in diesen ersten 3 Monaten passiert so viel, auch in der Arbeitslosigkeit, im Hinblick auf Weiterbildung. Da werden Kurse bezahlt, da können Mütter sich wieder orientieren, wieder ein bisschen sammeln. Mal, die bekommen Coachingstunden, um mal zu gucken, wo will ich eigentlich hin, was ist ein Perspektiv, meine Perspektive im Leben. Das alles bekommt man nicht. Oder ganz eingeschränkt, nur wenn man diese Sperrzeit hat. Bitte kündigt nicht. Wir haben 1000 Möglichkeiten in Deutschland. Wer nicht mehr kann, geht zum Arzt und lässt sich krankschreiben und kündigt nicht sein Arbeitsverhältnis. Ja. Okay? Wichtig. Ja. Bin persönlich enttäuscht, wenn hier einer kündigt.
Ja, ich werde das auch nachverfolgen.
Und wenn einer gehen will, dann bitte mit einem guten Aufhebungsvertrag. Auch da kann man, und wenn es geht, auch nicht alleine machen. Aber
nee. Ganz wichtig und für sich einstehen, weil Mütter sind viel wert.
Total viel.
Genau, und jetzt habe ich noch eine Frage. Die hat mit schlechten Gewissen zu tun, das passt total gut. Die schreibt, mein Mann meint, dass ich einen Arbeitsvertragsbeginn, Wiedereinstieg im November oder Dezember 2020 hätte beginnen sollen, um jetzt wenigstens Kurzarbeitergeld beanspruchen zu können. Also ich glaube, diese Mama ist auch wirklich in Not. Wäre das wirklich möglich gewesen? Ich hätte ein schlechtes Gewissen meinem Arbeitgeber gegenüber gehabt, da ich ja dann jetzt angestellt wäre, aber durch den Lockdown die Kinder betreue und nicht arbeiten könnte. Kommt da noch was? Das hätte meinem Arbeitgeber sicher nicht gefallen. Genau. Was sagst du?
Ja, da kann ich ehrlich gesagt nur zu sagen, dass mich diese Anfrage schon total traurig macht, wirklich. Das ist, wenn ich sehe, über was diese Mutter sich Gedanken macht, ne? Also nur mal vom Mindset, also ich finde es ganz toll, dass sie, meine das jetzt überhaupt nicht negativ ihr gegenüber, aber wirklich, es macht mich traurig, weil wenn wir mal wirklich ganz nüchtern betrachten, was passiert denn? Da ist eine Mutter, die hat ein Anstellungsverhältnis, wahrscheinlich über viele Jahre schon in dem Job
Ja,
gearbeitet.
ja.
Und jetzt bekommt die ein Kind, die gebärt einen Steuerzahler, der ihm später alle unsere Steuern. Also, ne, so muss man es ja wirklich mal sehen. Und um dieses Kind am Anfang gut zu betreuen, macht die eine kurze Pause von ihrem Arbeitsverhältnis.
Ja.
Die haut nicht einfach ab, die ist nicht weg, die macht eine Pause. Und diese
Ja.
Pause ist im Gesetz auch vorgesehen für Eltern, dass die ihre Kinder betreuen. Und nach dieser Pause möchte die wieder zurückkommen in Teilzeit. Wahrscheinlich war es von Anfang an geplant, dass die im November oder im Dezember 2020 zurückgeht. Und jetzt kommt diese Situation, in der wir ja alle stecken. Wir müssen arbeiten und wir müssen auch unsere Kinder betreuen. Und natürlich finden Arbeitgeber das irgendwie nicht so toll. Aber ihr Mann macht sich doch sicherlich auch keine Gedanken darüber, wenn er Kurzarbeitergeld, ne, bezieht, weil er ist ja in
Ja.
seinem Arbeitsfeld, er kann ja nichts für die Pandemie und genauso kann die Mutter ja auch nichts für die Pandemie. Also die Person, die diese Anfrage stellt, die hat die Pandemie ja nicht zu verantworten. Und deshalb finde ich, in dem Fall hat der Mann in meinen Augen total recht. Warum hat sie nicht angefangen wieder? Und klar, geht sofort in Kurzarbeit, aber das machen, also erstmal sie selber muss, beansprucht ja nicht die Kurzarbeit, sondern sie beansprucht ja nur, was ihr zusteht. Meine Stelle, die für mich noch da ist und auf der ich nur pausiert habe. Und der Arbeitgeber sagt dann, ich kann dich gerade nicht beschäftigen, ich schicke dich in Kurzarbeit. Bekommt übrigens eine ganze Menge staatliche Hilfe, ne? Der zahlt ja jetzt, also
Ja,
so schlecht geht es den Arbeitgebern nicht mit dem. Die kriegen sogar die Sozialversicherungsbeiträge noch oben drauf. Also sie muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie das in Anspruch nimmt, was alle anderen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu dieser Zeit ja auch in Anspruch nehmen. Also meine klare Aussage, ja, wahrscheinlich steht sie, ich nehme mal an, das Jahr Elternzeit ist vorbei und jetzt steht sie ohne Einkünfte da, weil sie den
ja.
Teilzeitanspruch nicht geltend gemacht hat. Und deshalb, es ist ja nie zu spät, ne? Einen Teilzeitanspruch macht man mit einer Vorlauffrist von 7 Wochen geltend. Ich kenne jetzt den konkreten Fall nicht, aber meine dringende Empfehlung wäre tatsächlich, einfach einen Teilzeitanspruch geltend zu machen. Da komme ich übrigens, das habe ich fast vergessen, auch zu einem Lieblingsthema jetzt in Corona, dass die Teilzeitansprüche der Mütter insbesondere alle abgelehnt werden mit dem Hinweis, wir haben nichts, wir haben Corona, wir haben eh schon so
Ja,
einen Plan. Leute, wenn ich einen Teilzeitantrag ablehnen möchte, dann kann ich das machen aus Gründen, die gegen die Arbeit in Teilzeit sprechen. Und wenn ich so wenig zu tun habe, dann müsste ich mich eigentlich freuen, wenn einer nicht in Vollzeit, sondern in Teilzeit wiederkommt. Also bitte, das ist, ich bin mir todsicher, dass ich diese Verfahren gewinnen würde. Und deshalb, ja ehrlich, das ärgert mich einfach total. Und deshalb lasse
ja.
ich mich davon nicht zu sehr abschrecken. Und vor allen Dingen, bitte vom Mindset, ne? Du bewirbst dich hier nicht um eine neue Stelle. Du gehst in deine alte Stelle wieder zurück, wo du eine kurze Pause gemacht hast. Und das ist richtig, das ist legitim und das steht im Gesetz und das steht dir zu. Deshalb bitte hab kein schlechtes Gewissen. Ohne jetzt deinen Fall zu kennen, würde ich sagen, stell doch mal den Teilzeitantrag
Ja.
in der Elternzeit, 7 Wochen vorher.
Und ich frage mich halt auch, was ist es, was uns Mütter dieses schlechte Gewissen macht? Ja? Wie kommen wir darauf? Und es geht ja wirklich, ich kenne es ja auch, ja. Ich
Ja,
weiß
ich
noch, wie
kenne
ich
es auch.
wiedergekommen bin und dann noch gesagt habe, oh, ja, ich würde gerne nur 25 Stunden arbeiten. Und mein Chef so, ja, das ist schon echt wenig. Und also, wie kommen wir darauf, uns in so eine, also jetzt denke ich da
Ja, so
auch
eine
anders.
Rechtfertigungshaltung
Ja.
direkt zu nehmen. Weißt du, was immer ein schöner Vergleich ist? Das ist der Vergleich, was Gehalt. Also ich habe ja viele Jahre auf Unternehmensseite gearbeitet in der Personalabteilung und ich weiß das selber noch, wie ich in Ohnmacht gefallen bin, als eine Mutter aus der Elternzeit kam und als allererstes ihr Gehalt nachverhandelt hat. Die war 2 Jahre in Elternzeit, kam wieder und haben gesagt, meine Kollegen haben gerade alle einen Sprung gemacht, ich will auch einen. Da habe ich selber als Frau, ich war ja die Personalerin, damals gedacht, die hat es ja nicht alle, die Alte.
Ja.
Das war meine erste Reaktion in meinem eigenen Kopf. Und die hat vor mir gesessen und hat gesagt, Sie sind doch die Juristin und Sie wissen doch genau, wenn ein Betriebsrat 2 Jahre freigestellt war, Dann ist das Erste, was der macht, hat er auch einen Anspruch drauf, sich die Gehälter zu erfragen von den Kollegen, die mit ihm vergleichbar sind, die in den 2 Jahren weitergearbeitet haben. Wie haben die sich gehaltlich entwickelt? Weil er darf ja nicht diskriminiert werden, nur weil er Betriebsrat ist. Da finden das alle völlig normal. Da fühlt der Betriebsrat sich im Recht, da geht der hin, da sagt der, genau, warum soll ich denn schlechter gestellt werden? Jetzt frage ich euch ernsthaft, warum sollen Mütter denn schlechter gestellt werden, die in der Zeit Kinder erziehen? Das ist doch mindestens genauso viel wert, wie ein Unternehmen als Betriebsrat zu vertreten.
Und deshalb, Wahnsinn, ja, es macht gar keinen Sinn.
Und kennst du eine Mutter, die hingeht und nach 2 Jahren erstmal ihr Gehalt verhandelt? Die entschuldigt sich fast dafür, dass sie nur in 20 Stunden wiederkommt. Die würde doch niemals sagen, und jetzt will ich mal wissen, was meine Gehalt, wie mein Gehalt sich entwickelt hat bei den Kollegen. Und das will ich auch. Entgelttransparenzgesetz habe ich mit meiner Kollegin vorgestern live so gemacht. Ja, müssen wir euch mal angucken.
Oh ja, ist auch auf deinem Instagram-Account, ja?
Ja, auf meinem leider nicht, weil ich zu blöd war, das Video da runterzukriegen. Das ist auch nur bei meiner Kollegin drauf.
Also es gibt ein Gesetz, wo, also praktisch demnach ich einfordern kann, dass das Gehalt transparent gemacht wird.
Ja, also ich brauche 200, ich brauche wieder ein Riesenunternehmen, ne? 200 Mitarbeiterinnen im Unternehmen. Aber ganz ehrlich, es haben so viele, die zu mir kommen. Also 80% meiner Mandantinnen arbeiten in solchen Unternehmen, die mehr als 200 Mitarbeiterinnen haben. Und da habe ich unter bestimmten Voraussetzungen, ich mache da jetzt mal einen Artikel zu, weil mich das immer so viele...
Oh ja, sehr gerne.
Anspruch auf Auskunft, was meine männlichen Kollegen verdienen, wenn es denn mindestens 6 männliche Kollegen in der Vergleichsgruppe gibt. Und das ist hochgradig interessant. Und jetzt haben wir ein nagelneues BAG-Urteil dazu. Wenn dann rauskommt, dass dieses Durchschnittsgehalt des anderen Geschlechts im Mittelwert, also im Median, so sagt man, höher ist als das, was die Frau bekommt, dann kann die Frau, dann entsteht durch, allein durch diese Tatsache, dass sie, ich sage jetzt mal 1.000 Euro drunter liegt im Monat, entsteht das Indiz, dass sie diskriminiert worden ist aufgrund ihres Geschlechts. Und dann ist die Beweislast umgekehrt. Da muss jetzt der Arbeitgeber beweisen, dass er sie nicht diskriminiert hat, dass es andere Gründe hat, warum sie weniger als die männlichen Kollegen bekommen. Also wirklich, ist hochgradig interessant.
Mega spannend. Ich sage dir.
Das mache ich jetzt auch ganz knallhart, weil wir hatten es ich will ja auch nicht irgendwie, ich möchte ja niemanden in ein schlechtes Arbeitsverhältnis drängen oder das Klima vergiften. Das tue ich auch nicht. Ich bleibe auch mit der Beratung, ich sag mal, in 70% meiner Fälle sogar ganz im Hintergrund und lasse das immer die Frau an der Front selber regeln und so soll es ja auch sein. Aber wenn dann irgendwie mal scharf geschossen wird, dann ist dieser Auskunftsanspruch auch was, was richtig unangenehm ist. Ne? Also wenn das die Mutter im Betrieb erzählt, dann wiederkommt und sagt, hör mal, ich habe so eine Anwältin, die hat mir gesagt, ich soll mal nach dem Gehalt der Männer fragen. Ja. Und dann machen das mal 10 Frauen gleichzeitig. Ja, dann ist aber ganz schnell Polen offen, wenn ich das mal so
sagen darf. Das ist ja wirklich sehr interessant. Wahnsinn.
Es gibt einfach so schöne Instrumente auch, ne? Um nochmal unbequemer zu werden und nochmal 1.000 Euro mehr Abfindung zu bekommen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf.
Aber ja, ich sehe es schon. Also es ist wirklich, ich glaube, es gibt halt einfach einen Unterschied zwischen Männern und Frauen immer noch. Männer also sind da, glaube ich, sehr viel pragmatischer. Es ist halt auch ein Arbeitsverhältnis, ja. Es ist kein Freundschaftsverhältnis, wo es praktisch um gegenseitiges Vertrauen und was es sich geht. Und wir Frauen sind einfach zu nett dann auch und denken oft an den anderen. Und der ist ja so, und der hat mich ja genommen als Mutti hier mit meinem nur Teilzeit und so. Ja, also ich habe selber eine Mama, die ist Juristin. Die hat auch mehrfach geklagt, wo eben das Recht ihr zustand. Und das habe ich auch so mitgekriegt. Aber ich kenne ganz viele Mütter auch oder auch, ja, Bekannte, die sagen, Klagen, um Gottes Willen, spinnst du? Also die sofort bei dem Thema Klage, was sagst du dazu? So sofort sagen, ich will doch dem anderen nicht, die das ganz Negatives damit verbinden.
Ja, ja, total. Also Frauen sowieso, die kämpfen und so, ne? Das will ja keiner sehen, hören, das macht man einfach nicht. Aber ich möchte trotzdem an der Stelle nochmal dazu sagen, dass ich ganz selten klagen muss. Also es hilft, und das ist das, was mich eigentlich so ärgert. Ich verstehe das total, dass man seinen Arbeitgeber nicht verklagen möchte und dass das ein ganz, ganz schwieriger Schritt ist. Da bin ich vollkommen dabei.
Ja.
Aber es kann unheimlich viel bewirken. Erstmal selber zu wissen, was ist mein Recht, und das selbstbewusst einzufordern. Selbstbewusst charmant, sage ich immer. Sowas kann man ja auch lernen vom Spiegel. Ne?
Ja.
Und im zweiten Schritt, ich würde mal sagen, ich hatte das eben gesagt, 70% mache ich vielleicht sogar aus dem Hintergrund. Vielleicht ist das ein bisschen viel, aber 50% mache ich bestimmt nur im Hintergrund. Und dann mache ich nochmal, würde sagen, 40 weitere Prozent, wo ich nur außergerichtlich mal auftrete und manchmal sogar nur durch ein Telefonat, ohne einen Schriftsatz. Mhm. Weil, ne, wenn man es erstmal verschriftlicht hat, dann sind die Fronten oft schon sehr verhärtet. Mhm. Das reicht aber manchmal schon, um wirklich ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und ich trete auch nicht auf wie die Axt im Walde, sondern der zweite Satz ist immer wirklich sofort, wir möchten, dass es hier vertrauensvoll weitergeht, aber Sie müssen auch verstehen, wir können nicht das, was Recht und Gesetz ist und was der Mandantin wirklich auch zusteht, komplett unter den Teppich kehren. Das werden wir auch nicht tun. Und das bringt viel, wirklich.
Ja.
Kann ich nur alle zu ermutigen, das zu tun.
Wahnsinn. Also, Christine, ich bin total baff, was du uns hier erst erzählst. Und ja. Finde es einfach so spannend. Zum Schluss vielleicht noch, du hast doch so ein ganz tolles Webinar und davon hast du auch schon am Anfang, nee, das war ja ursprünglich ein Seminar offline. Und jetzt hast
das war ein Offline-Seminar, ja.
Und jetzt hast du aber Webinare für Mütter.
Ja, wir machen ja alle Webinare jetzt, ne? Also ich bin tatsächlich eigentlich ein Offline-Typ, also ich gebe auch noch beim Deutschen Beamtenbund und so Seminare zu ganz anderen rechtlichen Themen jetzt. Und deshalb war das ja eher nur so ein Beiwerk, dass ich sagte, jetzt mache ich mal Mütterrechte und das habe ich auch wirklich ich mache das für 15 Euro Teilnehmergebühr, das ist eigentlich ein Selbstkostenpreis, da geht es, weil es einfach ein Herzensprojekt ist, genau. Und dann kam Corona und dann kam das Webinar und deshalb ist jetzt natürlich auch der Teilnehmerkreis bundesweit und sehr viel größer, was toll ist, weil ich viel mehr Frauen erreiche. Was ein bisschen fehlt, ist dieses Wir-Gefühl, was wir immer wirklich toll hatten in den Seminaren. Ja. Ich habe das in Köln, Düsseldorf, Ruhrgebiet gemacht, hinterher auch in Frankfurt mal eins. Und das ist schon, es hat schon mal noch eine andere Dynamik, will ich mal sagen, weil sich alle viel mehr aufgehoben und verstanden fühlen. Jetzt läuft viel über den Chat und über einzelne Dazuschalten. Und trotzdem, es ist in meinen Augen wirklich ein bisschen eine kleine Erfolgsstory, weil ich immer mehr Teilnehmerinnen habe und es sich durch diese Webinarform auch immer mehr rumspricht. Und wir haben jetzt am 24. Februar das nächste Webinar. Ich glaube, da sind es jetzt schon 30 Teilnehmerinnen. Also es spricht sich tatsächlich rum und wird immer voller. Ne?
Toll. Und
ich werde es aber jetzt auch anfangen. Also ich habe mir überlegt, dass ich es doch auf 20 bis 25 begrenze und dann lieber eins mehr mache. Und alle Marketingberater sagen mir, du musst das aufnehmen und dann hast du machst du ganz viel Geld, 15 Euro, witzig, ne? Und kannst das immer wieder abspielen und tatsächlich machen wir das nicht. Also ist auch nicht mein Konzept und ich werde es auch nicht tun. Das heißt, jeder kann seine Fragen stellen und so wie heute in diesem Podcast quasi, bekommt dann auch eine individuelle Antwort und wird auch im Zweifel dazu geschaltet und wir bleiben auch immer eine Stunde nachher noch im Chat, um Fragen zu beantworten. Und das werde ich auch weiter so machen. Das macht mir einfach Spaß.
Klingt total toll. Ich verlinke das auch. Schick mir einfach nochmal.
Ja, sehr gerne. Da würde ich mich sehr freuen.
Klar, und auch auf Instagram pushen wir das auf jeden Fall, weil ich das wichtig finde, dass einfach wir Frauen für unsere Rechte einstehen.
Ja, auf jeden Fall. Und dann kommt ihr mal zu mir, macht ihr mal eine Gastrednerrolle, oder?
Sehr gerne.
Ein Projekt erzählen, das würde mich auch sehr interessieren. Wir haben tatsächlich ab und zu Gastredner, so 15, 20 Minuten. Das nächste Mal ist eine Familienrechtlerin da, die auch ein bisschen was erzählt, auch wenn man nicht verheiratet ist, über Partnerschaftsverträge, wie man bestimmte Sachen regeln kann. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Ne?
Ja, total.
Also deshalb seid ihr ganz herzlich eingeladen, würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn ihr mal mit eurem Thema kommt und da auch das ein bisschen publik macht, ne? Auch nochmal mehr Frauen erreicht. Damit es überhaupt sowas gibt, das wissen wir
ja viele nicht. Ja, das muss aus der Tabuzone raus, dass Frauen Mütter erschöpft sein dürfen.
Genau.
Auf jeden Fall. Aber das ist eine super Kombi. Wir kommen auf jeden Fall gerne da vorbei. Und ich verlinke natürlich noch deinen Instagram-Account und alles, was du hast.
Das wäre toll.
Also wenn du, liebe Hörerin, jetzt Christine erreichen möchtest, dann einfach in die Shownotes schauen.
Genau.
Danke, dass du da warst.
Genau. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Okay, bis ganz bald.
Ja, danke dir. Bis dann. Tschüss.
Ich hoffe, du konntest dir ganz viel mitnehmen und fühlst dich auch ein bisschen bestärkt in deinen Rechten als Mutter. Ich habe alles, was Christine gesagt hat, in den Shownotes verlinkt. Und freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder hören. Deine Olivia von Glücksheldin.
Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform. Podyou.